Okay. Hare Krishna. Ja, wir müssen noch sehen. Also, ich wollte eigentlich gern auf Deutsch sprechen. Who does not speak German, does not understand German, but English?
Nee, aber ich möchte zu Hause nach.
English? English? English. Okay. Anybody else? From to English or what? Okay. So if you sit with this lady, she'll translate to English. Dann brauchen wir auch ganz bestimmt Ukrainisch. Wer macht die Übersetzung? Ihr sprecht alle jetzt Deutsch oder wie ist es?
Ja.
Genug Deutsch gelernt? Ja, Deutschkurse besucht? Ja, fleißig gewesen.
Ja, hier ist einer. Deutsch.
Ja, gut. Andrea versteht auch Deutsch. Ich nehme einen Schluck Wasser. Ich möchte mich entschuldigen, ich war einige Wochen krank, erkältet. Deshalb konnte ich auch gestern nicht nach Stade kommen. Aber jetzt ist es wieder ein Versuch wert. Also meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Die Gorati-Zeremonie werde ich dann wohl auch nicht singen. Das macht lieber jemand anders. So, okay, Hare. So, wir hatten heute, für heute das Konzept angekündigt, die Welt ist eine Familie. Das hatte Silke gepostet, die Welt ist eine Familie. Und zu diesem Konzept werde ich aus der Bhagavad Gita etwas vortragen. Die Welt ist eine Familie, und zwar nehme ich Bhagavad Gita Kapitel 7, Vers 7. So. Mata parataram nanyat kinchit asti dananjaya mayi sarvam idam protam sutremani gana iva. Das ist der Sanskrit-Vers. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Die Übersetzung von Srila Prabhupada, Bhagavad Gita 7.7 ist, vielleicht nehmt ihr den englischen Text auf, dann kann das, wenn ihr eine englische Bhagavad Gita nehmt. Ja, wenn ihr euch eine englische Gita nehmt, dann könnt ihr den Text da, die Erläuterung vorlesen auch. Und ihr, wenn ihr das auf Russisch habt, wäre besser, nicht? Dann könnt ihr den Text und die Erläuterung auf Russisch lesen. Ja? Okay. Habt ihr in Deutsch. Also wer kann jetzt eigentlich von euch das alles verstehen, was ich sage? Alles verstehen?
80%.
80%, okay. Gut, du übersetzt ins Russische für diejenigen, die noch ein bisschen schwach in Deutsch sind. Okay. Gut, danke.
Also welches Kapitel?
7.7, ja. O Eroberer von Reichtum, es gibt keine Wahrheit über mir. Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Erläuterung von Srila Prabhupada. Es ist eine alte Streitfrage, ob die höchste absolute Wahrheit persönlich oder unpersönlich ist. Was die Bhagavad Gita betrifft, so ist die absolute Wahrheit die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, und dies wird auf jeder Seite bestätigt. Besonders im vorliegenden Vers wird betont, dass die absolute Wahrheit eine Person ist. Dass die Persönlichkeit Gottes die höchste absolute Wahrheit ist, wird auch in der Brahma Samhita bestätigt. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Dieser Vers besagt, dass die höchste Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna ist. Er ist der urerste Herr und das Behältnis aller Freude, Govinda. Und er ist die ewige Gestalt vollkommener Glückseligkeit und vollkommenen Wissens. Diese autoritativen Schriften lassen keinen Zweifel darüber, dass die absolute Wahrheit die höchste Person ist, die Ursache aller Ursachen. Die Unpersönlichkeitsanhänger jedoch behaupten das Gegenteil und stützen sich dabei auf die folgende vedische Aussage, die in der Shvetashvatara Upanishad 3.10 zu finden ist. Tato yat taratam tat arupam anamayam yat itat vidur amritas devavanti atetare tukam evapyanti. In der Materienwelt gilt Brahma, das urerste Lebewesen im Universum, als der höchste unter den Halbgöttern, Menschen und niederen Tieren. Aber jenseits von Brahma liegt die Transzendenz, die keine materielle Form hat und die von allen materiellen Verunreinigungen frei ist. Jeder, der diese Transzendenz zu erkennen vermag, wird ebenfalls transzendental. Aber diejenigen, die die Transzendenz nicht kennen, müssen die Leiden der materiellen Welt ertragen. Die Unpersönlichkeitsphilosophen betonen vor allem das Wort Arupam. Aber dieses Wort bezieht sich nicht auf etwas Unpersönliches. Es weist darauf hin, dass die absolute Wahrheit keine materielle, sondern eine transzendentale Form hat, die, wie der oben zitierte Vers aus der Brahma Samhita bestätigt, ewig glückselig und voller Wissen ist. Dies wird von anderen Versen der Shvetashvatara Upanishad bestätigt. Entschuldigt. Ich kenne den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, der in transzendentaler Stellung zu allen materiellen Vorstellungen der Dunkelheit steht. Nur wer ihn kennt, kann die Fesseln von Geburt und Tod überwinden. Es gibt keinen anderen Weg zur Befreiung als die Erkenntnis dieser höchsten Person. Es gibt keine Wahrheit, die über diesem Höchsten steht, denn er ist der Allerhöchste. Er ist kleiner als das Kleinste und er ist größer als das Größte. Er gleicht einem ruhigen Baum und er erleuchtet den transzendentalen Himmel und wie ein Baum seine Wurzeln ausbreitet, so breitet er seine vielfachen Energien aus. Aus diesen Versen geht eindeutig hervor, dass die höchste absolute Wahrheit die höchste Persönlichkeit Gottes ist, die durch ihre vielfältigen materiellen und spirituellen Energien alldurchdringend ist. So, jetzt nehme ich noch eine kleine Fisherman's Friend. Auch in spirituellen Kreisen sehr geschätzt. So, nochmal der Vers. O Eroberer von Reichtum, es gibt keine Wahrheit über mir. Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Hare Krishna. Der Srila Prabhupada erklärt in seiner Erläuterung, dass die höchste absolute Wahrheit eine Person ist. Also wenn wir das Konzept nehmen, die ganze Welt ist eine Familie, das ist ein populäres Konzept, dann geht das nur, wenn wir einen gemeinsamen Vater, eine gemeinsame höchste Person akzeptieren. Also dieses Konzept, dass die Welt eine Familie ist, wird spätestens seit den Vereinten Nationen angestrebt. Die Vereinten Nationen wollen, also dass alle Nationen zusammenkommen und sich vereinigen. Und auch schon davor, also die internationale des Sozialismus, rief auch zur Vereinigung der Völker auf. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Ne? Kennt ihr noch? Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Wir wissen das nur auf Russisch.
Bist ja auf Russisch. Also das haben wir früher auch auf den linken Demonstrationen in Hamburg gesungen. Also da gab es die außerparlamentarische Opposition, und wo dieses Lied gesungen wurde. Es gab ja auch eine sozialistische Bewegung im Westen, in Westdeutschland. Und das... Die Idee dahinter ist, dass die ganze Welt eine Familie ist und dass alle Menschen sich vereinigen sollen. Ne? Und die Frage ist immer ja, unter wem? Das Konzept des Sozialismus war natürlich, die Menschheit sollte sich vereinigen unter einem sozialistischen Staat. Das war die Idee des Sozialismus. Und die Idee der Vereinten Nationen war, die Menschheit sollte sich vereinigen in einem demokratischen Weltparlament. Also dieses Konzept, die ganze Welt ist eine Familie, hat ihre Geschichte. Und diese Geschichte geht eigentlich zurück auf die Religionen. Also im Christentum verstehen wir auch, wir sind alle Kinder Gottes und Gott ist der gemeinsame Vater aller Menschen. Wir sind alle Kinder Gottes und deshalb sollten wir uns in Frieden die Hand reichen und wir sollten also nicht untereinander streiten. Auch in der Bhagavad Gita haben wir dieses Konzept, dass Gott der Vater aller Menschen ist, im 14. Kapitel. Das ist 14.4. Sarva Yonishu Kauntiya Murtaya Sambhavantaya Dasham Brahma Mahatyonir Aham Bija Pradapita. Krishna sagt, er ist der samengebende Vater aller Lebewesen. Aham Bija Pradapita. Also Pita heißt der Vater. Krishna sagt da auch, was die hauptsächliche Funktion des Vaters ist. Er gibt den Samen. Also bei manchen Vätern ist es damit schon erledigt. Ein einmaliger Akt, der also nicht besonders große Anstrengung erfordert. Und für manche Väter ist dann schon die Sache erledigt. Und sie machen sich aus dem Staub und lassen die Mutter zurück mit dem Nachwuchs, mit ihrer Hinterlassenschaft. So, die Frage ist, ist so ein Vater ein idealer Vater? Also für Krishna bedeutet das ein bisschen mehr. Also er geht nicht einfach nur, es gibt solche Philosophien, dass Gott die Lebewesen in die Mathe-Welt hineingeworfen hat und sie da in ihrem Schicksal überlässt. Und solche Philosophien gibt es, dass damit die Sache für ihn erledigt ist. Zuerst mal die Frage, wenn wir das Konzept Gottes als Vater nehmen, funktioniert es eigentlich ohne eine Mutter? Kann Gott Vater sein, ohne dass es eine Mutter gibt? Es kennen wir nicht. Also wo ein Vater ist, muss auch eine Mutter sein. Und in Bhagavad Gita 14.4 identifiziert Krishna auch die Mutter. Er sagt, Tasham Brahma Mahat Yonir, Yoni, heißt der Schoß. Das ist die materielle Natur. Und die materielle Natur ist die Mutter. Und er imprägniert die Mathe-Natur Yoni, also den Schoß der Mathe-Natur, mit den Lebewesen. Und die Mathe-Natur bringt dann all die verschiedenen Lebensformen heraus. hervor. Es gibt 8.400.000 Lebensformen. Und laut der Puranas also ich scheine mir tatsächlich, dass ich mir ein bisschen viel vorgenommen heute habe. Meine Stimme macht das nicht mit. Ja. Ich kann vielleicht noch mal die Nase putzen, das hilft ja auch. Das ist das erste Mal, dass ich also wieder jetzt öffentlich hier spreche. Aller Anfang ist schwer. So, also, wo ein Vater ist, muss es auch eine Mutter geben. Die Muttergottheit wird in der vedischen Kultur häufig präsentiert als Durga Devi. Durga. Und wenn ihr den Hindu-Tempel geht, in der Bildstraße, da steht die Mutter des Universums, Durga Devi. Oder Shakti. Also für uns Vaishnavas. Ja, ich brauche viel Wasser, immer mal einen kleinen Schluck. Wir verehren nicht Durga Devi, sondern wir verehren den Ursprung der Shakti. Das ist für uns Srimati Radharani. Wir sagen Radha Krishna. Krishna ist niemals allein. Krishna ist immer zusammen mit Srimati Radharani. Srimati Radharani ist Krishnas Gefährtin, seine intimste Partnerin, mit der er viele vertrauliche Spiele der transzendentalen Welt ausführt. Und für uns ist sie die Mutter des Universums. Srimati Radharani, die Mutter des Universums. Sie ist die Vorsitzende der sogenannten Shakti Tattva oder all der weiblichen Göttinnen, Gottheiten. Von Srimati Radharani gehen aus all die Lakshmis auf den Vaikuntha-Planeten Mahalakshmi, die Gefährtin von Mahavishnu. Und von Mahalakshmi geht dann in diesem Universum, also in der materiellen Welt aus, Parvati oder Durga Devi, die wiederum sehr viele verschiedene Formen annimmt. Bekannt ist. Ne? Also außerdem verehren wir natürlich in unserer Tradition Shaktiman. Shaktiman ist der Herrscher über die Shakti. Also unsere Tradition ist auch etwas, sagen wir, männlich orientiert. Denn Radharani ist der Wort, das Wort Radha kommt von Aradhana. Aradhana heißt Verehrer, Verehren. Also Radharani, Rani ist die Königin. Radharani ist die Königin unter der Verehrung von Krishna. Und sie hat nichts anderes vor, als Krishna zufriedenzustellen. Und zwar vollkommen uneigennützig. Sie möchte nicht Krishna zufriedenstellen, damit auch sie Glück erfährt in Krishnas Gemeinschaft, sondern sie ist einzig und allein daran interessiert, dass Krishna Zufriedenheit erfährt in ihrer Gegenwart. Und manchmal wird dieses Zusammenspiel von Radha und Krishna auch beschleunigt oder verstärkt durch das Gefühl der Trennung, dass nämlich manchmal Radharani nicht da ist. Na, aus dem Grunde, weil in der Trennung häufig Krishna sich noch stärker nach Radharani sehnt, als wenn sie vorhanden ist. So gibt es verschiedene Inkarnationen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Vor Krishna hatten wir die Inkarnation Ramchandra oder Rama. Und Ramchandra war von Sita über Jahre getrennt, wohl um 14 Jahre getrennt. Und er erlebte also unsägliche Pein, aber auch unsägliches Glück in diesem Gefühl der Trennung von Sita Devi. Und unternahm dann alles ihm Mögliche, um Sita Devi aus den Fängen des bösen Dämons Ravana zu befreien. Und es kam dann zu einer großen Wiedervereinigung zunächst, aber die Tragik dieses Ram-Lila ist, dass kurz nachdem also Sita und Ram dann einige Jahre zusammen regiert hatten über das Ram-Rajya, das Reich König Ramas, Sita sich wieder von ihm trennte, wegen aus politischer Raison da reingehen, das wollen wir hier nicht weiter besprechen, aber sie trennte sich dann wieder von Ram und lebte bei Valmiki Muni im Ashram. Und Ram fertigte, also ließ jedes Jahr eine goldene Statue von Sita anfertigen und die in einem großen Puja verehren. Da sammelte sich denn ein großer Raum von goldenen Sita-Statuen an. Ne? Aus seiner Liebe zu Sita Devi. Diese Liebe zwischen Radha und Krishna, also Sita und Ram oder Lakshmi Narayan, ist in der Trennung manchmal größer als in der Gegenwart. Aber es wechseln sich diese Situationen ständig ab. Samboga ist das Zusammenkommen, Vipralamba ist die Trennung. Vipralamba und Samboga, also in dieser Dualität lebt die Beziehung von Sri Sri Radha und Krishna. Da entfalten sich die transzendentalen Spiele, die vielfachen unendlichen transzendentalen Spiele, in der Vaishnava-Literatur und im Srimad Bhagavatam auch beschrieben sind. Und in dieser Dynamik fühlt sich Vishnu auch inspiriert, die Lebewesen in den Schoß der materiellen Natur zu werfen. Also diese göttliche Dynamik ist immer zweifach, männlich-weiblich, Prakriti und Purusha. Prakriti ist die Natur, Purusha ist der Genießer oder der Herr über die Natur. In der chinesischen Philosophie haben wir das Gleiche als Yin und Yang. Also diese beiden Kräfte, Yin und Yang, männliche und weibliche Kräfte, kann man definitiv auch persönlich beobachten, dass dieses Zusammenspiel zwischen männlichen und weiblichen Kräften auch in dieser materiellen Welt überhaupt die Wurzel der Inspiration für jegliche menschliche Aktivität sind. Ne? Die Beziehung oder die Psychologie dahinter nennt sich Adirasa oder der Seximpuls. Ne? Also Sex, alle Menschen machen, Psychologen, die sagen, dass alle Menschen, das was sie machen, machen sie nur, um eine Form von Sexualität zu erfahren letztendlich. In unserer Philosophie gibt es den Adirasa, also den ursprünglichen Rasa, den ursprünglichen Genuss oder die ursprüngliche Stimmung, und dieser Adirasa ist der zwischen Radha und Krishna. Nennt sich Madhurya Rasa oder eheliche oder auch nicht eheliche Partnerschaft. Es gibt da zwei Arten von Madhurya Rasa, gibt es einmal die eheliche Partnerschaft, einmal die nicht eheliche Partnerschaft. Das Erstaunliche ist, dass Krishna mit Radharani, obwohl sie seine intimste Gefährtin ist, niemals verheiratet war. Eine ewige Geliebte. Das bedeutet auch bei Radha und Krishna, dass diese Liebe nie alt wird. Diese ist ständig in der Stimmung der jungen Liebe. In der materiellen Welt erkennen wir, dass es alles ganz schön romantisch anfängt. Dann aber die liebevolle Beziehung zur Routine wird, da nicht mehr so viele Emotionen wie vorher da eine Rolle spielen, was auch ganz gut ist, denn diese Emotionen sind doch auf Dauer auch schwer zu bewältigen. Aber bei Radha und Krishna ist es nicht so. Also diese Beziehung ist ständig in der Frische der jungen Liebe, ewiglich, ja, könnt ihr euch vorstellen. Auch für die Gottgeweihten, die Gottgeweihten können diese ewige Beziehung zu Krishna, Madhurya Rasa, entwickeln, oder sie ist schon in ihrem Herzen verankert und wird durch den Vorgang des Sadhana Bhakti oder der spirituellen Praxis wieder aufgeweckt. Manche Gottgeweihte sind in dieser ewigen ehelichen Beziehung zu Krishna und leben dann in dieser ewigen, frischen, jugendlichen Liebe, Verliebtheit in Krishna, weil die niemals zur Routine werden. Deshalb sagen uns die Goswamis, dass die Rasas oder die ursprünglichen Beziehungen zur höchsten Persönlichkeit Gottes eigentlich in unserem materiellen Körper überhaupt gar nicht, unsere materiellen Körper halten das nicht aus, auch unsere materielle Psyche nicht. Und sie sind nur möglich in einem spirituellen Körper. Die werden in einem spirituellen Körper ewig voller Glückseligkeit und Wissen dann ausgekostet und praktiziert. Aber dieser Madhurya-Rasa, der die eheliche Beziehung, beziehungsweise nicht eheliche, liebevolle Beziehung, Madhurya-Rasa, der liebliche Rasa, sagen wir das mal, der liebliche Rasa, ist natürlich nicht der einzige. Also einmal gibt es Bharakya Rasa, also die nicht eheliche, liebevolle, liebliche Beziehung in Goloka Vrindavan, wo es überhaupt keine Regeln gibt, die die Beziehung irgendwie einschränken. Und dann aber schon auf den Vaikuntha-Planeten herrscht der Bharakya Rasa, der Svakya Rasa oder die eheliche Beziehung. Die all die Millionen, Abermillionen von Lakshmis sind auf Vaikuntha mit Vishnu regelrecht verheiratet. Und auch in Dwarka, als Krishna in Dwarka residierte, also außerhalb von Vrindavan, da war er mit all diesen Königen, 16.108 Königen, regelrecht verheiratet. Und dann auch all die Devas, die Halbgötter in der materiellen Welt haben ja auch ihre Partnerin. Es gibt keinen Halbgott ohne Halbgötter. Ne? Die sind alle regelrecht verheiratet. Ne? Also außerhalb von Goloka Vrindavan sind sie alle verheiratet. Ne? Das ist auch in der vedischen Gesellschaft auch. Die Heirat ist eins der wesentlichen Sanskaras. Heute gerade in der westlichen Welt ist es leider alles etwas durcheinander gekommen. Ne? Ja, diesen Bharakya Rasa, also diese nicht eheliche, liebevolle Beziehung, die gibt es eigentlich nur auf Goloka Vrindavan. So, und von diesem Madhurya Rasa, innerhalb dieses Madhurya Rasas entstehen die Lebewesen. Ja, also wie immer wieder auch zu beobachten, nicht? Wenn Menschen heiraten, dann haben sie häufig danach Kinder. Ne? Daraus entstehen dann die Familien. Also durch die liebevolle Beziehung zwischen den Partnern entstehen dann die Familien. Ne? Der Ursprung der Familie ist der liebevolle Austausch unter den Eltern. Genauso wie wir ja bei den Eltern nicht ins Schlafzimmer schon gucken, oder geguckt haben, ne? Vielleicht gibt es einige neugierige Kinder, die mal ungezogenerweise versucht haben, aber normalerweise die Beziehung unter den Eltern ist für die Kinder tabu, sage ich mal. Also die Einzelheiten würden mich auch gar nicht interessieren, von meinen Eltern, wie die sich getroffen haben, was sie da in geheimen Schäferstündchen getrieben, interessiert mich gar nicht. Das ist eigentlich die normale Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Ne? So genauso ist es für uns als Bhaktas oder Geweihte von Krishna vollkommen uninteressant, was Radha und Krishna untereinander machen. Das ist für uns tabu. Darüber hören wir ab und zu so bestimmte Sachen, die uns überliefert werden in den Puranas oder auch, was die Goswamis beschreiben in ihrer Literatur. Im Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, da steht ja sogar beschrieben der Rasatanz. Dieser Rasatanz ist auch im Krishna-Buch. Srila Prabhupada hat das für alle zur Verfügung gestellt. Im Krishna-Buch, aber das sind da sehr, sehr harmlose Beschreibungen. Da geht es also nicht irgendwie in Einzelheiten. Weil es für uns eben, das ist Krishna, unser Vater, und Srimati Radharani, unsere Mutter, haben bestimmte transzendentale Spiele, aus denen letztendlich dann die Lebewesen hervorgehen. Das ist das Konzept, dass die ganze Welt eine Familie ist. Wie gesagt, also das Konzept funktioniert nicht durch eine Mutter, ohne eine Mutter. Wie kann ein alleinerziehender Vater eine Familie haben? Ja? Alleinerziehender Vater kann keine Familie haben. Es mag vielleicht irgendwie eine ich weiß nicht, ob jemand das von euch mal beobachtet hat, irgendwie mag er sich bemühen, aber ohne eine Mutter, zu einer Familie gehören sowohl Vater als auch Mutter. Ja. Das heißt, dass eine Behausung oder eine Wohnung ohne Frau wird nicht Griha genannt. Griha heißt Haushalt. Wenn da keine Frau da ist, ist es kein Haushalt. Dann ist es eine Bude vielleicht, kann man sagen. Bude ist eine eine Bude. Was sagst du, was du das Englische? Genau, ne? Also deshalb, ich meine, ich will nicht sagen deshalb, aber das könnte vielleicht einer der Gründe sein, warum die Menschheit in dem Versuch, sich als gemeinsame Kinder Gottes zu erklären, immer wieder scheitern, weil es fehlt die Mutter. Es fehlt die Mutter. Es fehlt Srimati Radharani. Dieses Konzept, wir leben, die Menschheit ist eine Familie, ist also abhängig von Gott als männliche Person und seinem weiblichen Gegenstück. So, jetzt ist wieder Zeit, die Nase zu putzen. So. Also Familie ist schön und ist so, dass nicht jede Familie ja ideal ist. Es gibt auch viele Streitereien in Familien. Und auch unsere Schriften stehen diesem Konzept der materiellen Familie nicht immer ohne Skepsis gegenüber. Ich habe hier mal ein Beispiel, 5. Kanto, Kapitel 18, Vers 10. Mein lieber Herr, wir bitten, dass wir uns niemals zum Gefängnis des Familienlebens hingezogen fühlen, das aus Haus, Frau, Kindern, Freunden, Bankkonto, Verwandten und so weiter besteht. Wenn wir an etwas hängen, so mögen es Gottgeweihte sein, deren einziger geliebter Freund Krishna ist. Ein Mensch, der tatsächlich selbstverwirklicht ist und seinen Geist unter Kontrolle gebracht hat, ist mit den Dingen, die man unbedingt zum Leben braucht, völlig zufrieden. Er versucht nicht, seine Sinne zu befriedigen. Solch ein Mensch macht im Krishna-Bewusstsein schnell Fortschritt, während dies für andere, die zu sehr an materiellen Dingen haften, sehr schwierig ist. Also hier, es gibt so einige negative Aussagen in unseren Schriften über das materialistische Familienleben. Und thematisiert in der materialistischen Familie wird eben eine Gruppe von Menschen, die also in der indischen Gesellschaft ja bis zu 20, 30, 40 Personen umfassen kann, also eine Sippe, ja. Und dann in der westlichen Gesellschaft sind die Familien kleiner, also ich bin in einer fünfköpfigen Familie groß geworden, 2 Geschwister, meine Frau und ich haben auch 3 Kinder. Wenn wir unsere Familientreffen haben, dann kommen wir schon auf über 20, also mit den Kindern, den Partnern der Kinder und dann die Enkel und so. Und also so unter 100 bleiben wir meistens. Bei Nityasiddha sind es mehr. Also Nityasiddha ist aus Mexiko, meine Ehefrau, und hat 11 Geschwister. Da kommen wir also locker auf über 200, die zur Familie gehören. Ne? Aber es ist eine. Es ist.
Das ganze Dorf ist meine Familie.
Genau, ne? Das ganze Dorf ist. Wir waren mal bei Nityasiddha in ihrem kleinen Dorf, Tegomaglan. Du konntest hingehen, wo du wolltest, dass irgendwelche Cousins, Großcousins, Großtanten, Urgroß, irgendwas getroffen, Neffen, Nichten. Also, das kann schon mal ein Dorf werden. Ne? In Indien gibt es sowas auch, nicht wahr? India also big families, entire village, all related. It happens, ne? So, die Familie ist da jedenfalls eine kleine Gruppe, also gar nicht die ganze Welt. Und was ist das Ziel einer solchen materialistischen Familie? Es ist immer Sinnenbefriedigung. Jeder fühlt sich wieder zu Hause, ist es am besten. Weil man zu Hause hast du eine garantierte Sinnenbefriedigung. Ja. Essen, schlafen, garantiert zu Hause. Im weichen Bett schläfst du dich am besten. Sex auch in der, also in der institutionalen Ehe, also häufig über Jahrzehnte doch ein garantierter Genuss. Verteidigung, ja, man kann das gut abschließen, ne? mit so Sicherheitsschlössern und so Sicherheitsfestern kann man, heißt sicher, ne? Also da kann man so richtig genießen. Deshalb fühlen sich die Menschen in Familien wohl. Ne? Auch wenn wir unsere Familien treffen, kennt ihr wahrscheinlich auch bei Familientreffen, ja, da macht man denn, man besucht, man geht an die schönsten Orte, man geht ans Meer, man geht essen zusammen. Also Sinnenbefriedigung ist das Zentrum der materialistischen Gesellschaft. Es gibt für den Haushälter zwei Ausdrücke. Einmal ist es Grihastha. Grihastha ist jemand, der in seinem Haus steht oder wohnt. Grihastha, er befindet sich in seinem Haushalt. Und dann gibt es den Grihamedi. Grihastha ist klar, wir befinden uns im Haushalt, wir sind da, wir haben da unseren Essenstisch und so weiter. Grihamedi ist jemand, das ist noch, der wohnt nicht nur in seinem Haushalt, Medi, er meditiert ständig über seinen Haushalt. Sehr verbreitet hierzulande, sehr verbreitet. Die Leute bauen also ihre Häuser aus mit Wintergärten. Ich habe da einige Beispiele auch in meiner eigenen Familie. Das Wichtigste ist, das Badezimmer sieht aus wie ein Schloss. Und dazu dann noch Garten, der picobello gepflegt wird. Also er meditiert ständig, gerade auch viele Hausfrauen. Wo kann ich jetzt noch eine Vase hinstellen? Wo kommt ein Blumenstrauß? Ich bräuchte noch eine gemusterte Tischdecke, ne? Um das zu Hause so richtig schön zu gestalten. Grihamedi, jemand, der über seinen Haushalt meditiert, er hat nichts anderes im Kopf. Ne? Viele Leute hierzulande, die Geld haben, die investieren dann noch in ein Wochenendhaus. Haben sie zwei Haushalte. Ne? Der Mensch kann nur in einem Haus zurzeit wohnen. Aber vielen Menschen verschafft es eine tiefe innere Zufriedenheit zu wissen, dass sie woanders auch noch ein Haus haben. Ne? Eine Datscha, ein Wochenendhaus. Ne? Oder vielleicht das Auto ist fast schon für viele schon eine Wohnung. Also in den USA weiß ich, die Leute wohnen im Auto. Ne? Also so dieses Konzept, ich und meins, das weitet sich aus in diesem Grihamedi-Leben oder bei Menschen oder auch in Familien, wo das Ziel des Familienlebens oder des Haushalts, des Lebens überhaupt, Befriedigung der eigenen Sinne ist. Ja? Während im Gegensatz der Grihastha, der wohnt zwar im Haus, identifiziert sich aber nicht damit. Bei Grihasthas ist nicht der Vater der Hausherr, sondern eine Person namens Kartam Isha. Mal gehört? Kartam Isha? Kartam Isha? Mal gehört? Kartam Isha? Kartam Isha heißt der Herr über die Aktivitäten. Also der Hausherr. Und wer ist der Herr über die Aktivitäten? Das ist Vishnu oder Krishna. Im Haushalt eines Grihasthas findet man einen Hausaltar. Ein Hausaltar. Ne? Irgendwo, also bei uns ist es immer, es gibt ja diese Wohnzimmerschränke, da ist so ein Glasteil, gar nicht gedacht ist für die alkoholischen Getränke. Nicht? Da stellen die Leute ihre Weingläser hin und die Schnapsgläser und die Spirituosen. Also diesen Teil benutzen wir immer als Altar. Da kommt bei uns immer, steht immer Krishna. Nicht? Also Hausaltäre sind, weil die Bodhis größer oder kleiner, aber diese Altargestalt oder die Bildgestalt von Krishna oder Chaitanya ist der Katam Isha, ist erst die Herr über die Aktivitäten im Haus. Ist der Herr über die Aktivitäten im Haus. Das ist der Unterschied zwischen Griha Medhi, wo es also immer nur darum geht, wie kann ich am besten zu Hause genießen, und Grihastha. Bei dem Grihastha ist Krishna oder Vishnu Gott das Zentrum des Haushalts, und es geht eigentlich immer darum, wie kann man Krishna helfen zu genießen. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied. So, dann gibt es natürlich auch, das Familienleben muss wie gesagt nicht immer nur harmonisch sein. Gibt es einen sehr schönen Vers aus der Maha Upanishad, der in spirituellen Zirkeln in Indien oft zitiert wird. Vasudeva Kutumbakam. Mal gehört? Vasudeva. Was heißt das? Vasudeva Kutumbakam.
Das bedeutet zu viel wie ganze Welt ist unsere Familie.
Genau. Ganze Welt ist eine Familie. Und das ist natürlich nur die letzte Zeile dieses Vierzeilers aus der Maha Upanishad. Und der ganze Vers heißt Ayam Bandurayang Neti Ganana Laguchetasam Udara Charitanam Tu Vasudeva Kutumbakam. Das Maha Upanishad 6,72. Die deutsche Übersetzung ist Diskriminierung, die sagt, dieser ist ein Verwandter, dieser andere ist ein Fremder, ist für die Gemeinen oder die Dummen. Also wenn ich sage, das ist mein Verwandter, wir haben den gleichen Vater. Ne? Könnte sein, wahrscheinlich aber nicht. Das ist mein Verwandter, oder den gleichen Vater. Aber hier keine Verwandtschaft. Nee, wir haben doch nicht hier. Also das ist ein Verwandter, das ist ein Fremder. Nein? Das ist für die Gemeinen. Die Gemeinen, also die Dummen eigentlich. Die Niederträchtigen, die Menschen. Also gibt es auch den Ausdruck Kripana. Es gibt zwei Ausdrücke. Brahmana. Brahmana ist, der sieht das Brahman, also die Gleichheit unter allen Lebewesen. Und der Kripana, der sieht eigentlich nur sein eigenes Interesse. Das ist ein Geizhals. Und zwar Geizhals deshalb, der Ausdruck wird deshalb benutzt, weil er die Möglichkeiten seines menschlichen Lebens nicht nutzt. Der Mensch hat die Möglichkeit, die ganze Welt als Familie zu sehen. Aber jemand, der diese Möglichkeit nicht nutzt, nutzt sein menschliches Potenzial nicht und wird deshalb häufig als Kripana oder Geizhals bezeichnet oder hier als Gemeiner. Lagu heißt leicht, also ein flaches Herz, oberflächlich. Lagu Chetasam, oberflächlich. Also derjenige sagt, dies ist ein Verwandter, das ist ein Fremder, ist für die Oberflächlichen, die Gemeinen. Für diejenigen, die als großmütig bekannt sind, also großmütig wäre dann Brahmana, Brahman ist das Große, ist die ganze Welt nur eine Familie. Also dieses Konzept, das ist das, nennt sich Krishna-Bewusstsein. Bhagavad Gita hat auch viele Verse, die dementsprechend ganz wichtig sind. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Sunichaiva Patake Cha Pandita Samadarshina. Das heißt, die die demütigen Weisen sehen mit gleicher Sicht einen Brahman-Priester, einen Hund, ein Hundeesser, Hasti, ein Elefanten, mit gleicher Sicht. Pandita Samadarshina, die Pandit hat die gleiche Sicht. Wenn man mal sieht, was hat ein Elefant mit einem Brahmana zu tun? Das hat der Elefant und der Brahmana gemeinsam.
Die sind beide individuelle Seelen und in beiden Körpern ist die Paramatma, die Überseele da.
Okay, das ist eigentlich das Wesentliche. Ne? Man könnte auch noch eine ganze noch die Liste noch verlängern. Beide essen und schlafen sie, beide sind sie Säugetiere. Aber es gibt natürlich Leute, die sehen nur die Unterschiede. Ne? Also hier ist ein Brahman, da ein Elefant, also null Ähnlichkeit. Ne? In der Bhagavad Gita im 18. Kapitel werden drei Arten des Wissens thematisiert. Und zwar Wissen in der Erscheinungsweise der Tamaguna oder Unwissenheit, das heißt praktisch kein Wissen oder überhaupt kein Interesse, irgendwie mal nachzudenken. Tamaguna, Zero Knowledge, kein Wissen. Und dann gibt es Wissen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, Rajaguna, und Wissen in der Erscheinungsweise der Reinheit. Da wird es interessant. In dem Wissen, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, thematisiert nämlich die Unterschiede. Na, was ist der Unterschied zwischen dieser Pflanze und jener Pflanze, zwischen dieser Zelle und jener Zelle, zwischen diesem Menschen und jenem Menschen? Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Österreicher? Was ist der Unterschied zwischen Engländern und Amerikanern? Was ist der Unterschied zwischen Bayern und Hamburgern? Da werden die Unterschiede, gibt es tausende von Büchern über Unterschiede. Ne? Und das ist Wissen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, wo nämlich eine unterschiedliche Existenz in jedem Wesen thematisiert wird. Ne? Du heißt auch Alexander? Heißt du Alexander?
Ja, ja.
Heißt auch Alexander. Was ist der Unterschied zwischen diesem Alexander und gibt es noch einen zweiten Alexander? Haben wir jetzt nur einen oder gibt es hier zwei Alexander?
Ja, der ist nur nicht da.
Was ist der Unterschied zwischen diesem Alexander und jenem Alexander? Ne? Da sieht man also ein unterschiedliches Leben. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist der Vorname. Ne? Ansonsten sind die so unterschiedlich wie schwarz und weiß. Das wäre also Wissen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Aber Wissen in der Erscheinungsweise der Reinheit ist ganz anders. Da geht es darum, das Gemeinsame zu finden. Also erstmal, wie du ja sagtest, die gemeinsame spirituelle Seele. Man sieht die gemeinsame spirituelle Seele in allen Lebewesen. Aber es ist eine Lebenssicht, in der man eigentlich immer versucht, die Gemeinsamkeiten zu finden, nicht die Unterschiede. Ne? Also man könnte jetzt hier ein Alexander, noch ein zweiter Alexander. Was haben die gemeinsam? So viele Sachen. Die Liste der Gemeinsamkeiten ist immer länger als die Liste der Unterschiede. Ne? So, das ist Wissen in der Erscheinungsweise der Reinheit. So, diese Erscheinungsweise der Reinheit wird entwickelt durch den Vorgang des Bhakti-Yoga, durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Also diese Sicht entwickelt man durch Verwirklichung letztendlich des Brahman-Rebellion. Mamchayo Vyabhicharini Bhakti-Yogina Seva Shagunan Samatityaya Brahma Bhujaya Kalpate. Bhagavad Gita 14,27. Durch die Praxis des Bhakti Yoga, des Vorgangs durch Bhakti Yoga. Namchayo Vyabhichari Bhakti Yoga in Asevate. Durch den Dienst zu Krishna, Bhakti Yoga, Seva ist Dienst, erreicht man die Ebene des Brahman. erreicht man die Ebene des Brahman. Ne? Also auf dieser Ebene des Brahman, wo die gleiche spirituelle Substanz überall wahrgenommen wird und auf welcher man nicht nur also die spirituellen Seelen wahrnimmt, sondern auch die höchste Persönlichkeit Gottes, da wird dieses Wissen der Erscheinungsweise der Reinheit kultiviert. Ja, da man gelangt also durch die Praxis des Bhakti-Yoga-Seva, des Dienstes im Bhakti-Yoga, im hingebungsvollen Dienst, von der Erscheinungsweise der Unwissenheit zur Erscheinungsweise der Leidenschaft oder Rajaguna, dann zur Erscheinungsweise der Reinheit und auf der Ebene der Gottesverwirklichung, da übertrifft man sogar die materielle Erscheinungsweise der Reinheit und kommt auf die Ebene der Vishuddha-Sattva, wo man Krishna wahrnehmen kann und die Lebewesen alle als seine Bestandteile. Und Krishna sagt das in der Bhagavad Gita auch 15,7, Namalvangsho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Er sagt, die Lebewesen sind alle meine wesentlichen Bestandteile, meine ewigen wesentlichen Bestandteile. Also diese Verwirklichung können wir nicht haben, solange wir uns in der Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Leidenschaft befinden. Da bleibt das Theorie. Und gerade im Kali-Yuga, in dem wir uns befinden, ist insbesondere die Erscheinungsweise der Unwissenheit sehr stark. Ein bisschen Leidenschaft ist dabei. Und da sucht man überall Streit. Deshalb heißt es Kali-Yuga, das Zeitalter des Streites. Also man sucht, man ist in dieser Sicht entweder Unwissenheit, dass man sich einfach nur leiden lässt von Menschen, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind und die Unterschiede sehen, und sucht ständig Streit. Aufgrund von kleinen Anlässen können Riesenstreitereien ausbrechen. Wir haben das gehabt beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Braucht ihr bloß ein bisschen in die Geschichte zu schauen. Oder jetzt auch die gegenwärtigen Kriege, die wir jetzt haben. Mit vernünftigem Menschenverstand könnten die leicht vermieden werden. Aber die Menschen suchen den Streit, weil sie in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft gefangen sind. So, wenn wir also die Menschheit oder die ganze Welt als Familie sehen wollen, dann müssen wir Krishna als den gemeinsamen Ursprung erkennen und auch Srimati Radharani, seine liebste Beigesellte, unsere ewige Mutter, und wir beschäftigen uns in seinem Dienst. Die einfachste Methode, das zu tun, ist den Hare Krishna Mahamantra zu chanten. Im Hare Krishna Mahamantra finden wir auch einmal Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, und dann Hare, das ist seine weibliche Energie. Und dann Rama ist auch die Freude, die spirituelle Freude im Dienst zu Krishna. Also durch diese Praxis, besonders leicht für dieses Zeitalter Kali-Yuga gemacht, durch die Offenbarung Sri Chaitanya Mahaprabhus, können wir also Krishna als höchsten Vater, Radha als unsere Mutter und die ganze Welt als Familie sehen. Das ist eigentlich notwendig für diese Verwirklichung. Sonst, ohne diese Verwirklichung, bleibt es Theorie. Es ist lobenswert, dass die Menschen verschiedene Anstrengungen machen, also zueinander zu finden, Frieden zu stiften. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, wie das zu machen ist. Also Wissenschaft des Friedens gibt es. Aber es bleibt weitgehend Theorie, solange da keine Gottesverwirklichung ist. So, Hare Krishna, bis hier hält meine Stimme aus. Ich kann vielleicht noch ein paar Fragen beantworten, bevor ich dann wieder die Klappe halte. Nutzt die Gelegenheit, gibt es Fragen? Ja, bitte. Nitya Siddha mit den vielen Geschwistern. Ja, genau.
Normalerweise die Devotee ist viele Guru, Sanyasis und Ich höre viele Lektionen von meinem schlecht über Familie. Es ist schlecht, weil man hängt an die Familie, an die Kinder und die nehmen so viel Zeit. Und so. Aber auf der anderen Seite haben wir Avarnasha Dharma und wir haben auch verschiedene Stufen, Beispiel Brahmacharis, Gihastras, Pranaprastras, Sanyas. Und man sagt, bei all diesen Stufen, dann die Idee ist, dass man wäre irgendwann raus und ungereinigt auf diese Situation. Beispiel, ein Gihastra ist ein Gihastra vor kurzer Zeit. Das heißt, nicht bis man ist, sondern es sollte irgendwann Pranaprastra und dann Sanyas. Also das wäre diese vedische zu sehen. Und die Kinder, die sind, die helfen uns zu reinigen in diese Gihastra-Schama, weil wir beschäftigt sind und wir werden groß mit unseren eigenen Kindern. Wir lernen so viel von unseren eigenen Kindern. Das ist ein Reinigungsprozess, was man hat in diese Gihastra im Haus. Also das ist nicht schlecht. Es ist gut, weil man sagt, in die Gihastra-Schama, wo man verheiratet ist, ist der einzige Ashrama, wo man arbeitet. Und Arbeit bedeutet Reinigung. Stell dir vor, wir werden nicht heiraten, nur einfach Kinder hier und da und überall haben, ohne Verantwortung. Das wäre keine Reinigung. Aber wenn man in einer Hochzeit, in einer Familie wohnt, das ist positiv in diesem Sinne, dass wir uns reinigen und arbeiten wir. Und andere Gesellschaft, die Idee ist auch, dass die Gihastras arbeiten und Spenden geben für die Tempel. Und so. Also es gibt viele gute Sachen in der Gihastra-Schama. Und man sollte nicht das negativ so sehen. Sonst würden wir auch glücklich sein, wenn meine Mutter, mein Vater, wir hatten unsere Familie nie zusammengelebt und nicht ein Haus gehabt haben. Wer weiß, was werde von den Kindern wissen, aber es ist immer etwas Gutes. Und bei der Brahmachari ist es anders, weil er ja braucht nicht zu arbeiten, er soll der Guru dienen und vor Gott arbeiten und alles Mögliche, aber er hat keine Verantwortung, weil eine Familie ist eine große Verantwortung auch und deswegen scheint es. Und dann irgendwann diese Gihastra oder Mann, der verheiratet ist, sollte Prabhupada sagt, ab 50 schon weg von zu Hause und mehr als Spiritualität praktizieren. Und irgendwann auch Sanyas. Also, das ist sehr schön, Kali Yuga Sanyas. Aber in der Realität, wie du sagst, Kali Yuga ist sehr, sehr schwer. Und ich sehe wenige, die sie nehmen, Pranaprastra oder Sanyas, das sind ganz wenig. Brahmacharis auch, gibt so wenig. Die meisten, die sind verheiratet. Aber man soll positiv. Das andere Sache, ich habe mir auch überlegt, die Kinder, man hängt so viel, besonders Frauen hängen mehr an die Kinder als die Männer. Man sollte versuchen, natürlich dass man hängt an diese Kinder weg. Irgendwann, wenn man alt ist, sollte man schon verabschieden von diesen Gefühlen von den Kindern. Weil das ist natürlich, dass man stirbt irgendwann und die Kinder bleiben da. Deswegen, es gibt auch einen Grund, warum wir auch ein bisschen, aber nicht negativ zu sein, sondern das kommt automatisch natürlich, dass wir uns verabschieden von unseren Kindern oder nicht so hängen wir an diese Kinder.
Ja, das Sache mit dem Familienleben, das kann über viele Leben weitergehen. Wenn zum Beispiel im Augenblick des Todes der Mann an seine Frau denkt, dann wird er die gleiche Frau im nächsten Leben wieder treffen, vielfach von vertauschten Rollen. Dann ist er die Frau und die Frau ist der Mann. Und dann haben sie wieder Kinder. Das ist eine ewige Bindung. Ne? Nennt sich Nitya Bada und die vedische Zivilisation versucht gerade diese ewige Bindung in der Weise zu bereichern, dass die alle zusammen in die spirituelle Welt gehen.
Mann, Frau, Kinder, alle sollen sich zu Krishna zurückkehren. Das ist das Ideal. Nicht wiedergeboren werden in der Materialwelt. Ja. Gut, aber danke für Nick, dass ihr das Beitrag über Familie. Ja, gibt es sonst noch Fragen?
Ja, weiter nach von mir. Erstmal danke ich dir für den Vortrag. Das war auf jeden Fall hilfreich. Ich habe mal eine interessante Frage für mich, die ich gerne mal stellen wollte. Wenn wir ja jetzt sozusagen davon reden, dass wir alle eine Familie sind, dann ist für mich die Frage, was eben auch im Krishna-Bewusstsein der Fall ist, wieso wir uns dann immer in irgendwelche Rollen reinpressen wollen. Ich bin Grihastha, ich bin Vanaprastha, ich bin Griyamedi. Schlussendlich geht es hier um Liebe und Hingabe zu Krishna. Warum müssen wir uns sozusagen selbstgemachte Grenzen setzen, wenn wir doch alle eine Familie sind und alle auf der gleichen Ebene?
Nun ist ja, sind in einer Familie ja nicht alle gleich. Ne? Also zum Glück sind Mann und Frau voneinander verschieden. Ne? Das ist ein Reiz, sonst würde da vieles nicht zustande kommen. Und dann auch, man wundert sich, wenn jemand vielleicht ein paar Kinder hat, wie unterschiedlich die sind. Ne? Und das Familienleben lebt ja aus dieser liebevollen Beziehung unter unterschiedlichen Individuen. Das ist genauso in der Schöpfung, Krishnas Schöpfung. Wir sind alle Krishnas Kinder, aber wir sind alle unterschiedlich und alle haben wir eine individuelle Beziehung zu Krishna. Und wir streiten uns deswegen aber nicht. Also es, Kunst ist eigentlich, die Einheit in der Verschiedenheit zu sehen. Zwar sind wir alle unterschiedlich, aber wir sind alle eins in dem Sinne, dass wir alle von Krishna kommen oder indem wir alle spirituelle Seelen sind. Wie gesagt, es gibt viele andere Gründe. Irgendwie. Aber wir sind, das kann man nicht leugnen. Ne? Auch da gibt es ja dieses Varnashram-Dharma-System, da gibt es einige, die sind eben Grihasthas, also wirklich die Familienleute, Familienmenschen. Andere sind entsagt, die sind nicht Familienmenschen. Da gibt es sogar die zwei Ashrams, Vanaprastas, Sannyasis und Brahmacharis in der vedischen Gesellschaft. Die sind auf dem Weg der Entsagung. Und dann gibt es die Vanaprastas, die sind auf dem Übergang. Ne? Also in der vedischen Gesellschaft sind die Familienmenschen aber in der Mehrzahl. Das sind die meisten. Aber alle sind sie unterschiedlich. Und im Zentrum der vedischen Gesellschaft steht eben Krishna, die Verehrung Gottes. Ne? Der Grund, warum Männer und Frauen zusammenkommen laut Srimad Bhagavatam, ist, dass sie gemeinsam Gott verehren können, durch ihre Verschiedenheit. Sie machen sie Yagya. Yagya. Der Mann macht das Yagya, bedient das Feuer und so, die Frau bereitet die ganzen Zutaten vor, ne? Dass sie zusammen Vishnu verehren können. Deshalb ist diese Verschiedenheit geschaffen worden.
Das ist ja aber genau der Punkt. Du hattest vorhin gesagt, steht ja auch in der Bhagavad Gita, dass ein Brahmana einen Elefant und jeden anderen mit gleichen Augen sieht. Und jetzt erzählst du, dass es Unterschiede geben muss, weil alle unterschiedlich sind. Aber wir sind doch alle spirituelle Seelen, bekommen von Krishna, also in dem Moment eigentlich gleich. Und diese Bezeichnungen sind ja auf den Körper bezogen, es sind ja aber nicht der Körper.
Ja. Trotzdem wäre es natürlich selbst für jemanden.
Ja, na klar, bist du eine Person, aber eigentlich eine Seele.
Auch im transzendenten Universum
sind. Ist schon klar. Darum will ich ja gar nicht hinaus.
Es wäre natürlich trotzdem für jemanden, der diese Sicht hat, der Brahmane und der Elefant, der Hund, der Esser, die alle gleiche sind, wäre es doch problematisch, den Hund mit einem Brahmanen zu verwechseln. Ne?
Genau, es geht ja aber schlussendlich hier um Liebe und Hingabe. Und ich habe noch nicht gehört, dass man oder dass Krishna das jetzt aufwiegt und sagt, okay, das ist jetzt der Sannyasi, der hat mir 100 Äpfel geschenkt und der ist, also das ist ja genau der Punkt, es geht ja um Liebe und Hingabe und da gibt es ja nicht Bewertungen. Also Krishna bewertet uns ja nicht auf, sondern er sieht uns ja alle gleich. Das heißt, er sieht meine Fehler nicht, sondern meine Hingabe und Liebe und, und das andere gibt es ja gar nicht.
Also für Krishna, aus Krishnas Sicht, kann jedes Lebewesen, egal in welchem Körper es ist, sich befindet, ihm dienen. Ne? Also diese Unterschiede sind auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der Ebene der Religion, da werden diese Unterschiede gesehen. Aber auf spiritueller Ebene nicht mehr. Ja, na, der ist da, ja.
Ich habe jetzt nicht mehr.
Nur als Ergänzung noch, ich glaube, das ging auch darum, um die Liebe, Hingabe und Lust. Wir sind hier, um uns zu transformieren. Wir sind schon die Liebe, aber wir sind bedeckt von dieser Unwissenheit und machen Tätigkeiten eher in so eine Lustenergie. Und im transzendenten Universum weiß man, dass alle Krishna auch lieben. Krishna liebt uns, wir wissen es theoretisch und wir fühlen es schon. Aber wir möchten auch wieder uns erinnern, dass wir auch ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, Radha Krishna, dann lieben wir auch jede Lebewesen, nicht nur in menschlichen Formen, sondern auch in allen anderen Formen. Und dann sagt man ja, dass unser Universum ist ja nur eine Abspiegelung mit so einer Verdrehung. Und das heißt, alles, was wir hier haben, Ursprung hat auch im transzendenten Universum. Nur mit dem Unterschied, dass dort keine Lust ist.
Ja, Lust bedeutet also das Konzept, dass ich der höchste Genießer bin. Ne? Alles ist dazu, und damit ich es genießen kann. Das ist Lust. Und Prema oder auch Seva, das ist Krishna, ist der höchste Genießer. Also ich gebe alles zu Krishna und dadurch ist die gesamte Schöpfung einschließlich meiner selbst glücklich. Und das ist diese Prema.
Und interessant zu wissen, dass da auch alle Emotionen sind. Da gibt es auch, sagt man, Groll, aber der ist auf transzendenten Ebene. Da ist, hat man keinen Hass. Auf Groll und mal Traurigkeit bedeutet eine besondere Nuance von Liebe. Mhm. Und das ist interessant zu wissen, ja, dass hier die Emotionen sind manchmal, die zum Streit bringen und zum Hass, aber dort ist das ganz anders.
Lust geht immer einher mit Gier und Zorn. Ja. Also Lust, okay, man hat Lust, was zu essen, weil man ist hungrig, solange ist es eigentlich noch unproblematisch. Wenn es dann aber zu Gier ausatmet, ich muss jetzt mehr essen, als was mir zusteht, ich muss die Tiere töten, das ist, dadurch übe ich dann schon Gewalt aus. Und dann, wenn mir jemand das wegnimmt, werde ich zornig. Wenn mir jemand meine Banane stiehlt, kann es sein, dass ich zornig werde. Ne? Und das ist, das Zorn bedeutet dann Streit und kann zu vielen weiteren Problemen führen. Nicht, Lust steht ja nicht allein. Es geht immer einher mit Gier und Zorn.
Das heißt, wir sollen aus tierischen Ebene auf menschliche und dann auf die göttlichen Ebene kommen.
Ja, das ist eben dann die, da gibt es verschiedene Ausdrücke auch. Also es gibt einmal Sneha oder Anziehung zu Krishna. Dann gibt es Rati, wo man wirklich, also Krishna noch mehr liebt, gibt es Ashakti, wo man also immer sich tiefer sich in Krishna verliebt. Und dann gibt es Bhava, das ist der Aufgang der reinen Gottesliebe. Und zum Schluss Prema, das ist die reine Gottliebe, ne? Gottesliebe. Und der Vorgang des Bhakti-Yoga ist allmählich. Ne? Wir fangen an, wir haben am Anfang so ein bestimmtes Vertrauen, ja, macht ja sein, dass also Krishna der Höchste ist und sogar auch noch eine Partnerin hat, macht Sinn, wäre logisch. Dann begeben wir uns in die Gemeinschaft von Gleichgesinnten, von Gottgeweihten. Dann nennt sich Sadhu Sangha. Dann entdecken wir vielleicht einen spirituellen Meister unter den Sadhus, der uns einweiht und uns weitere Anleitung gibt. Nennt sich Bhajana Kriya. Entschuldigung. Und dann gibt es Anatta Nivritti, also durch diese Ausführung des Dienstes, da verschwinden diese eigennützigen Motive, die in unserem Herzen sind. Also bis dahin ist es schon ein ziemlicher Weg. Anatta heißt das, was uns nicht voranbringt. Und das, was uns eben in diesem Körper und in unseren kleinen Konzepten zurückhält. Und dann nach Anatta Nivritti, dann kommt dann Rati, das ist die Anziehung zu Krishna. Dann kommt Ashakti, also vertiefte Liebe. Und dann Bhava und Prema. Das ist eine, sind also 9 Stufen des hingebungsvollen Dienstes.
Und,
aber das, man kann sehen, es dauert eine Zeit, bis wir diese eigennützigen Einstellungen überwunden haben. So, das wär's. Ne? Ich bin jetzt auch reif für den nächsten Fisherman's Friend. Dankeschön. Herr Arige, leuchte ich noch auf. Arige. Thank you.